Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen in dieser Dienstagnacht. Wir wollen wissen, warum ausgerechnet Klimahysterie Unwort des Jahres wurde, wie französische Künstlerinnen sich gegen übergriffige Männer wehren und warum in den Münchner Kammerspielen neuerdings geboxt wird. Wie wir etwas benennen, hat natürlich auch immer wieder Einfluss auf die Wahrnehmung. Keine Frage. Begriffe können verschleiern, unnötig zuspitzen, lügen. Und da sind wir schon beim Unwort des Jahres. Das wird von einer unabhängigen Jury gewählt und sie hat sich für Klimahysterie entschieden. Schriftstellerin Juli C. ist von der Wahl eher weniger angetan.
In diesem Jahr geht es ja um einen Diskurs, von dem ich den Eindruck habe, dass der sich in den letzten Monaten auf eine sehr starke Weise moralisch aufgeladen hat. Und ich finde, dass einen doch sehr stark parteiergreifenden Zugriff auf dieses Wort.
Dann hören wir doch ein Mitglied der Jury, Stefan Hebel. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Warum Klimahysterie?
Also, dass das Thema Klima in diesem Jahr das Beherrschende war, im vergangenen Jahr, muss man sagen, es ist ja das Unwort 2019, das liegt auf der Hand. Und wir fanden es eigentlich ganz interessant, dass aus einem relativ breiten Spektrum von Meinungsträgern immer noch die Klimabewegung als hysterisch diffamiert wird, was ja eigentlich quasi eine Pathologisierung dieser Bewegung darstellt. Also sie als etwas irgendwo zwischen irrational und geistig gestört zu erklären. Das steckt ja in dem Wort hysterisch. Diejenigen, die es benutzt haben, sind unter anderem, ich nenne nur zwei, Michael Kretschmer, CDU, Ministerpräsident von Sachsen, und der Chef des Chemiekonzerns Evonik. Und sie sehen daran, dass auch in der Mitte-Gesellschaft noch nicht alle verstanden zu haben scheinen, was die Stunde beim Klima geschlagen hat.
Man könnte diesen Begriff natürlich auch einfach als Polemik definieren, ne? Also Hysterie ist ja kein anerkanntes Krankheitsbild mehr. Das war ja mal ein Begriff, der schon vor ein paar Jahrzehnten eigentlich wissenschaftlich nicht mehr genutzt worden ist. Also Klimahysterie gibt es ja gar nicht in diesem Sinne.
Also der Duden, den habe ich natürlich auch befragt und habe das auch festgestellt, dass das kein Krankheitsbild mehr ist. Aber die letzten zwei Worte in der Duden-Definition lauten Gebrauch, Doppelpunkt, abwertend. Und auch wenn wir es nur irrational nennen, was ich ja eben getan habe, und nicht krankhaft, eine solche Bewegung pauschal sozusagen der Irrationalität zu verdächtigen, das hat meiner Meinung nach nicht nur mit einer polemischen Meinungsäußerung zu tun, sondern das ist eben schon ein Versuch der Herabsetzung, wenn man nicht sagt, wir haben Argumente, das kann man haben. Man kann auch meinen, dass der Klimawandel nicht so schlimm ist, wie Fridays for Future denkt. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Wenn man das aber versucht, dadurch auszudrücken, indem man den Gegner der Irrationalität pauschal bezichtigt, dann halten wir das schon für diffamierend und herabsetzend.
Aber wird damit wirklich eine spezielle Gruppe gemeint? Also ist damit wirklich Fridays for Future gemeint? Ist damit vielleicht Extinction Rebellion gemeint? Ist damit eine öffentliche Debatte bestimmter Menschen gemeint? Oder ist das ein ganz allgemeiner Begriff? Also wenn man das vergleicht mit, sag ich mal, solchen Begriffen wie Lügenpresse oder Volksverräter, das waren ja auch mal Unworte des Jahres 2014 und 2016, die waren ja tatsächlich sehr stark und herabwürdigend, auch für bestimmte gesellschaftliche Gruppen. Das ist ja hier nicht der Fall, oder?
Es hat sicher nicht die Dimension wie zum Beispiel der Volksverräter. Das gebe ich Ihnen gerne zu. Aber wir sehen es schon so, dass bei einem solchen existenziellen Thema es extrem wichtig wäre, wenn sich zwei verschiedene unterschiedliche Seiten mit unterschiedlichen Meinungen auf, sagen wir mal, wissenschaftliche Fakten oder Ansichten berufen, dass man einen Diskurs eben auch auf dieser Basis führen sollte. Es wird von denjenigen, die den Begriff gebrauchen, interessanterweise nicht eine ganz spezielle Gruppe angesprochen, sondern sie erwecken den Eindruck, wenn sie die Interviews nachlesen, als sei sozusagen die Klimahysterie, die sogenannte, ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend, dem man sich entgegenstellen müsse. Aber das macht es aus meiner Sicht eigentlich noch schlimmer. Das sorgt nämlich dafür, dass der Eindruck erweckt wird, wir müssten nur die Leute ein bisschen zur Vernunft bringen, also weg von der Irrationalität, dann hätten wir das Problem quasi gelöst. Ja, doch, herabsetzend, würde ich schon sagen. Und zwar herabsetzend alle diejenigen, die sich ernsthafte Sorgen zunächst mal wegen des Klimawandels machen und erst recht diejenigen, die versuchen, was dagegen zu tun.
Es ist ja auch eine sprachkritische Debatte, die Sie mit dem Unwort des Jahres führen. Und wenn man jetzt Klimahysterie noch einmal nimmt als das Unwort des Jahres, aus Ihrer Sicht kann man es eben ja auch als, wie gesagt, eine zugespitzte Polemik ansehen. Vielleicht auch ironisch gebraucht. Ich meine, es gibt andere Begriffe, die in den sozialen Netzwerken auch die Runde gemacht haben. Umweltsau, solche Dinge zum Beispiel, die ja auch heftig diskutiert worden sind. Auch viele andere Begrifflichkeiten von vielen politischen Gruppen aus verschiedenen politischen Lagern. Hat sich da aus Ihrer Sicht vielleicht etwas zugespitzt? Wird die Polemik immer heftiger?
Ja, in der Tat. Also und für die Frage bin ich auch sehr dankbar, ehrlich gesagt. Wir haben das Gefühl, dass durch das Aufkommen des extremen rechten Diskurses, vor allem dadurch, wirklich ein Grundprinzip funktionierender Demokratien in Gefahr gerät langsam. Mir macht das wirklich außerordentlich große Sorge, dass in einer Weise versucht wird, mit überspitzter, übertriebener Polemik geht ja noch, aber mit übertriebener Polemik, mit herabsetzenden, auch beleidigenden Sprechweisen, den politischen Gegner sozusagen klein zu machen. Die ganze Aktion Unwort des Jahres, die ja nichts zu sagen hat, übrigens auch keine Sprechverbote aussprechen kann und will, wie es dann immer heißt, die hat den einen Sinn, daran zu erinnern, dass wir, wenn die Demokratie unter den heutigen Bedingungen weiter funktionieren soll, eine Rationalisierung, nenne ich es mal, des politischen Diskurses wieder brauchen. Eine Achtsamkeit gegenüber unterschiedlichen Meinungen. Und die scheint uns mehr und mehr verloren zu gehen. Und deshalb halten wir die Aktion übrigens auch für wichtiger denn je.
Welche Begrifflichkeiten wären denn in Ordnung in der Klimadebatte? Das Wort Klimadebatte zum Beispiel, ist das in Ordnung?
Das finde ich vollkommen in Ordnung, ja. Also, dass man eine Debatte als Debatte bezeichnet, das hat jedenfalls keinen Unwortcharakter. Und ich sage noch eins dazu. Wenn Herr Kretschmer, der Fridays for Future, vorwerfen würde, Ihre Thesen sind nicht wissenschaftlich belegt, dann wäre da auch kein Unwortcharakter dabei. Wir rügen nicht bestimmte Meinungen. Dass viele Unwörter aus der rechten Ecke kommen, das liegt nicht an uns, sondern das liegt darin, dass die Spezialisten im Gebrauch von Unwörtern sind. Wir rügen nicht eine bestimmte politische Meinung, sondern wir haben eine Mehrheit von Sprachwissenschaftlern in der Jury. Wir rügen einen diskreditierenden, verschleiernden, diskriminierenden Gebrauch von Sprache. Das ist ein Unterschied.
Stefan Hebel ist Mitglied in der Jury des Unworts des Jahres und das des Jahres 2019 ist aus der Sicht dieser Jury Klimahysterie. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen.
So, seit heute ist er also in Polizeigewahrsam, der französische Regisseur Christophe Rougeat. Ihm wird vorgeworfen, sich der damals minderjährigen Schauspielerin Adèle Haenel unangemessen genähert zu haben. Er bestreitet das, die Sache ist noch offen, aber viel weniger offen ist der Fall des Schriftstellers Gabriel Masneff. Er ist schon immer offen damit umgegangen, Minderjährige missbraucht zu haben. Es wurde sogar Teil seiner Literatur. Auch gegen ihn wurden jetzt Ermittlungen eingeleitet. Die französische Kulturszene wird ziemlich erschüttert, durcheinandergewirbelt von diesen beiden Fällen. Die Autorin und Korrespondentin Pascal Hueck ist im Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was passiert da gerade in der französischen Kulturszene? Wie würden Sie das beschreiben angesichts dessen, was man da hört?
Also es gibt zwei große Fälle, die plötzlich besprochen werden. Das eine haben Sie erwähnt, Adèle Haenel, die den Regisseur Christophe Rougeat angeklagt hat, öffentlich. Das hat sie sehr, sehr lange nicht gemacht. Sie war damals, das ist alles passiert in 2002, und sie war damals zwischen 13 und 12 und 14, also über 3 Jahre ist es gegangen. Alle wussten, also auf dem Drehort, die Mitarbeiter, alle wussten, dass er sehr nah dieses Mädchen war. Der hat sie im Hals geküsst, der hat sie im Po gegriffen. Also, und jetzt hat sie sich getraut, auf ein Investigationsportal zu sprechen. Es gab ein langes Interview und man hat sie gefragt, warum erst jetzt? Und sie sagt, ja, vorher war ich eine Anfängerin. Sie war eine sehr junge Teenager-Schauspielerin. Jetzt ist sie bekannt geworden. Sie hat in diesem Film, der am Moment in den deutschen Kino läuft, Porträt einer jungen Frau in Flammen gespielt. Sie ist eine anerkannte Schauspielerin und jetzt kann ihr nichts mehr passieren. Also jetzt hat sie sich getraut, weil sie keine Angst hatte mehr für ihre Karriere. Das ist der eine Fall. Der zweite ist Gabriel Matzneff. Gabriel Matzneff, ich kann mich sehr gut erinnern, das ist so eine Art Dandy-Literat, wie wir das in Frankreich gut kennen. Der war in alle Salons, der lebte in Saint-Germain-des-Prés. Also man muss sich vorstellen, dieses Frankreich-Paris, wo das ganze Kulturleben und Literatleben sich in Paris konzentriert. Das ist ein Biotop.
Auch, mehr als auch ein Snob? Kann man sagen, ein Kultursnob?
Er war ein Kultursnob. Also er ist absolut. Ja. Also der hatte so eine Glatze und sehr schön angezogen und diese so russische Name. Und er war auf jedem Fernsehplateau. Und es gibt diese, ich kann mich erinnern an diese Sendung. Also es gibt in Frankreich eine literarische Sendung, Kultsendung. Und der Moderator hieß Bernard Pivot. Das ist der Reich Kanitzki von Frankreich. Und er lädt ein, Gabriel Matzneff. Und Matzneff erzählt von seinem Journal, der er gerade geschrieben hat, wo er erzählt, wo er 13-Jährige, 14-Jährige verführt. Und Pivot lacht und alle anderen Gäste lachen und sagen, sie mögen Midinette. Das sind so Blondinchen, also kleine Mädchen und alle lachen. Und es gibt da auf dem Plateau, also auf dem, in dem Talkshow, eine kanadische Journalistin, Denise Bombardier, die plötzlich da reinplatzt und sagt, dass ich komme aus einem anderen Kontinent, das kann nicht wahr sein, das ist missbraucht, und die denunziert ihn. Er wird sehr aggressiv, also der Autor wird die ganze Gesellschaft.
Er fühlt sich getroffen, offenbar.
Er fühlt sich getroffen. Er
fühlt sich, dass das vielleicht doch nicht in Ordnung war.
Nein, er ist empört, dass diese ein bisschen ältere Frau, also eine.
Dass sie es wagt.
Dass sie es wagt und die ist natürlich frustriert Autor. Und Feministin und mal baiser, sagt mal, so hat nicht zu oft Sex und übertragt diese
das
Frust.
Noch, das kann man noch härter übersetzen.
An den Männern.
Mal baiser kann man noch härter übersetzen.
Kann man
das
härter.
Tun wir jetzt in dem Fall nicht.
Nee, aber da, jeder kann sich was reimen. Ja? Und sie fühlt sich, sie ist plötzlich ganz allein. Und diese Frau taucht jetzt 40 Jahre nachher auf in den Medien und erzählt, wie, also sie würde wieder in, sie ist jetzt eine alte Dame und ist in Kanada und sie wird über diese Erfahrung und sie erzählt, ich war ganz allein, alle haben mich, alle, also das ganze literarische Establishment, ihre Bücher, ihr Verleger sagt, sie sollten das nicht sagen, weil ihre Bücher werden nicht mehr verkauft. Also es war wie eine Verschwörung und jetzt hat eine junge Frau, also eine Frau, mit dem Gabriel Matzneff als Kind, der er als Kind missbraucht hat, ein Buch geschrieben. Und dieses Buch hat die ganze Debatte wieder geöffnet.
Das hat aber offenbar auch ein paar Jahre gedauert, bis es so weit kommen konnte, ne? Also diese neue Qualität der Debatte in Frankreich.
Ja, absolut.
Warum
also ich glaube, es ist ein Schneeball. Es
gab was ist da passiert? Was hat sich da entwickelt?
Das ist glaube,
auch die,
es ist ein
die internationale Entwicklung, die da sozusagen auch in Frankreich Spuren hinterlassen hat, die internationale MeToo-Debatte. Oder
ja,
war
natürlich.
Das damals die Affäre Strauss-Kahn? Was hat das alles in Bewegung gebracht?
Ja, Strauss-Kahn, es gab einen anderen Fall, David Hamilton. Ich weiß nicht, ob er bekannt ist. Also ich mochte seine Bilder als Jugendliche. Da sind so sehr schöne junge Mädchen, so in den Dünstfarben, die das war auf jeder Teenager-Wand gab es Leonard Cohen und die Hamilton-Mädchen. Und der wurde auch angeklagt von einer jungen Frau, eine Moderatorin beim Radio in Frankreich, die er missbraucht hat. Also es gibt so einen Fall nach dem anderen und dann irgendwann trauen sich. Ich glaube, es ist eine Generationsfrage auch. Also die drei Frauen, die sich gewagt haben, diese Männer anzuklagen, sind alle jung, unter 40 und manchmal auch jünger.
Ich würde auch gerne verstehen, was das spezifisch Französische an dieser Debatte ist. Also ich meine, es gibt ja sehr unterschiedliche Kulturen weltweit, auch des Umgangs der Geschlechter. Und wir erinnern uns ja vielleicht auch daran, dass Catherine Deneuve mit 100 anderen Künstlerinnen damals eine Art Gegenaufruf gestartet hat, gegen aus ihrer Sicht eine übertriebene MeToo-Debatte. Also gibt es da auch etwas in Frankreich, was nochmal anders gesehen wird im Verhältnis der Geschlechter?
Ja, also ich glaube, dass die französische Gesellschaft ist viel sexualisierter. Also es wird sehr viel gespielt, es wird in dem Metro, vielleicht nicht mehr jetzt, aber vor ein paar Jahren noch, angeguckt und es wird im Arbeit, sagt man, du hast heute ein schöner Kleid oder wow, hier sieht man deine Rundungen. Also das war alles möglich.
War möglich.
War möglich.
Ist
jetzt,
es noch
möglich? Jetzt, weil, glaube ich, es wird schwieriger. Aber es ist eine sehr spielerische Gesellschaft. Es ist alles dieses Kosmos Paris, wo sich das alles in einem Viertel, der Cinquième, der Cinquième, Sixième, also in Saint-Germain-des-Prés, wo die ganze Verlage und Autoren leben. Und das ist natürlich in Deutschland nicht so. Und man hat jetzt in Frankreich Angst, wenn man hört, also Catherine Deneuve oder die Autorin Catherine Millet, die auch dieser Text unterschrieben hat, die haben Angst nach amerikanischen Verhältnissen. Der neue Puritanismus, jetzt kommt zu uns, jetzt muss man, also Catherine Millet sagte, ja, jetzt muss man einen Vertrag unterschreiben, bevor man ins Bett geht mit einem Mann. Also diese, und ich glaube, diese Gratwanderung zwischen das wunderbare, leichte Spielen, was ich zum Beispiel sehr vermisse in Deutschland, das gibt es, ist ein bisschen wie in Amerika hier, gibt es nicht so viel. Oder
ein erotisch aufgeladenes Spiel sozusagen.
Ja, auch leicht, Flirt. Also ein Flirt. Ja, wenn Sie einkaufen gehen, dann sagt der Verkäufer, ja, und so. Das gibt es hier weniger. Das gibt in Amerika, glaube ich, gar nicht oder sehr, sehr versteckt. Und das ist in Frankreich möglich. Und das ist auch schön, dass es erhalten bleibt. Aber die Grenze ist so flüchtig, ist so dünn, ist so fragil zwischen das und dem Angriff oder der misogyne Bemerkung. Und das ist natürlich auch besonders schwer, wenn Sie zum Metzger gehen und ein Kompliment kriegen, weil sie Fleisch, ist okay, weil sie sind die Kundin, eigentlich sind sie die Chefin da. Aber wenn sie in eine Arbeitsverhältnisse oder in diesem Fall, also wie bei Adèle Haenel im Film oder wie bei Weinstein,
in wo Abhängigkeitsverhältnis
der, in einem absolut Abhängigkeitsverhältnis, in einem Machtgefälle, wo der eine, die Schauspielerin, also wenn der Produzent oder der Regisseur sagt, ja, nicht mehr mit dir, dann ist ihre Karriere am Ende. Dann ist das natürlich eine andere Sache mit ihnen. Und dann muss man sehr, sehr aufpassen. Aber es ist schwierig, das zu regulieren. Also wo ist die Grenze? Das ist sehr schwierig, das per Gesetz oder zu regulieren. Nur in den beiden Fällen war das Gesetz, das ist das Irre, das Gesetz war sehr klar. Das französische Gesetz verbietet Männer mit minderjährigen Mädchen zu schlafen. Aber das Gesetz wurde ignoriert.
Und es war ja, wie Sie gesagt haben, alle sprachen darüber. Es war offenbar auch nicht mal ein Geheimnis. Ne?
Nein.
Also bei Maznev, der hat ja sogar sozusagen das zum Thema seiner Kunst gemacht.
Ja, es war sehr klar zu lesen.
Immer noch nicht, jahrzehntelang offenbar, weder die Staatsanwaltschaften noch irgendjemand anders ist darauf aufmerksam geworden.
Also man
hätte doch schon sozusagen von Staats wegen hätten auch Ermittlungen schon begonnen
also
werden müssen.
Scheinbar hat der Vater von Vanessa Springora ist interveniert und hat gesagt, also die Eltern waren getrennt, sie war sehr einsam und dann kam diese Vaterfigur.
Die Autorin, Verlegerin, die jetzt Maznev angreift.
Ja. Angreift und die dieses Buch über ihre Verhältnisse zu ihm. Sie war sehr verletzbar und dann kam dieser Mann, der sehr berühmt ist. Also wer kann als 14-, 15-Jährige das widerstehen? Ein so großer Mann, der überall am Fernsehen ist, interessiert sich für mich, kleine Mädchen, die so unsicher bin. Das ist natürlich sehr verführerisch. Und der Vater hat gesagt, das geht doch nicht und irgendwie, und die Mutter hat sich auch ein bisschen aufgeregt und irgendwie...
Das geht nicht, dass man den großen Autor so angreift, oder was haben die Eltern, oder?
Man hat gesagt, ja, das ist eine Phase und die ist da, der macht doch nichts Schlimmes. Also es war so, ich glaube, heute sagt man, es ist eine Epoche, also unsere, die eine andere Epoche, die Epoche vor 30, 40, 20 Jahren anklagt. Es war damals eine Duldung, man kann sich heutzutage aus heutigem Sicht nicht vorstellen, aber es war so.
Was wird das machen mit dem französischen Kulturbetrieb? Wie wird er sich diesbezüglich verändern?
Also ich glaube, ich sehe das schon, mein Verleger in Frankreich, es ist eine viel jüngere Generation und ich merke, also ich habe für eine große französische Zeitung gearbeitet, das waren alle 68er, da ging es anders zu, ja, da war die Bemerkungen so jeden Tag und die Spiele und
aber
da
es war von Männern gegenüber Frauen oder war das auch von Frauen gegenüber Männern?
Nee, von Männern gegenüber Frauen, ja. Ganz klar.
Und also diese nicht gleichberechtigt eigentlich,
nein,
ne?
Überhaupt nicht.
Nicht auf Augenhöhe.
Nein. Und jetzt diese junge Generation, also da sind die, man geht in diesen Büros, es ist ein ganz anderes Klima. Viel respektvoller, viel auf Augenhöhe, kameradschaftlich, also wie diese junge Generation, die jetzt 30 sind, um die 30 sind, eine andere Haltung haben. Also es ist auch viel mehr Gleichberechtigung. Es gibt viele Väter, die dann nach Hause gehen um 4, um sich um ihre Kinder zu kümmern und die Frauen bleiben im Büro. Es ist eine Generation gegen eine andere und eine Epoche gegen eine andere.
Wo bleibt dann das, was Sie vorhin angesprochen haben, was Sie ja eigentlich zum Teil auch in Deutschland vermisst haben? Dieses ganz spezielle, erotisch aufgeladene Spiel, Galanterie, glaube ich, kann man das auch nennen, dass er durchaus auch seine Reize haben kann.
Ja,
wo bleibt das dann? Komplett auf der Strecke? Frankreich, weil es einfach...
Ich hoffe nicht, aber es ist in Frankreich eine ganz tiefe Tradition der, was man nennt, der Marivaudage. Also Marivaux ist ein französischer Theaterautor und er hat diese wunderbare Stücke gespielt, wo er liebt sie, sie liebt sie nicht, er kreist rum. Also diese, das ist eine große, große Tradition. Ich hoffe, es bleibt, aber es gab erstmal so viele Missbrauch und so viele... Es ist schwierig in solche, also ich habe das erlebt, in solche Büroatmosphäre zu schreiben, wo man geguckt wird, wo man begehrt wird, wo man gut angezogen sein muss, wo es eine Bemerkung macht, wenn man die Haare nicht gewaschen hat. Oder, also es ist wirklich ganz schrecklich für Frauen. Und ich finde, junge Französinnen sollten sehr, sehr viel selbstbewusster sein, als meine Generation es vielleicht war. Also und den Chef, es ist schwierig, weil der Chef hat Macht. Und es ist auch kein Zufall, dass Adèle Haenel diese Anklage jetzt macht, dass sie eine anerkannte Schauspielerin, jetzt kann ihr nichts mehr passieren. Ja, ich würde den, und auch, dass vielleicht Frauen nicht so auf große, starke Männer stehen. Dass man genug Selbstbewusstsein hat, um sich selbst das Wert zu geben, als zu warten, bis ein alter Knacker jetzt kommt. Und ja, wie in diesem Fall Miles Neff. Aber der Spiel wird man sehen. Also ich hoffe nicht amerikanische Verhältnisse. Da bin ich sehr Französin.
Pascal Hueck, die Autorin hier bei uns im Studio. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Gabi Wuttke.
Die Überraschung ist perfekt. Diese Stimme wird im letzten James Bond mit Daniel Craig den Titelsong singen. Billie Eilish, gerade 18 geworden, habe den Song zusammen mit ihrem Bruder geschrieben und ist die jüngste Künstlerin, die je ein James-Bond-Titellied aufgenommen hat, ist auf dem offiziellen Twitter-Account zu lesen. Keine Zeit zu sterben, No Time to Die. Zu diesem Titel den Abschied von Daniel Craig zu besingen, darf man wohl als Coup bezeichnen. Der Schweizer Grand Prix Literatur geht in diesem Jahr an eine Frau, die in Weimar geboren wurde und seit 20 Jahren in Zürich lebt.
In den Seven Sisters wurde im großen Stil mit Drogen gehandelt. Da erschlugen sich Familienmitglieder und immer wieder sprangen oder sagen wir glitten Menschen aus einem der oberen Stockwerke in die Tiefe.
Sibylle Berg. Sie erhält den mit 40.000 Franken dotierten Grand Prix Literatur, weil sie, Zitat, eine innovative, engagierte und bedeutende Stimme der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur ist. So formulierte es das Bundesamt für Kultur in Bern. Das Haus der Kunst in München bekommt einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer, Wolfgang Ortmeier. Der 59-jährige Kulturmanager wird diesen Posten in 6 Wochen antreten. Das teilte Bayerns Kunstminister mit. Ortmeier arbeitete in dieser Position bereits für die Kasseler Documenta und das Fridericianum. Andrea Lissoni, der neue künstlerische Leiter im Haus der Kunst in München, kommt am 1. April von der Tate Modern in London. Spike Lee wird in diesem Jahr die Jury des Filmfestivals in Cannes leiten. Die Perspektive des Regisseurs und Oscar-Preisträgers aus den USA sei wertvoller denn je, begründete die Leitung des Filmfests ihre Wahl. Das Festival verstehe sich als Resonanzboden für Leute, die unsere Haltung und Überzeugungen in Frage stellen.
Eine Haltung, die Spike Lee immer im Fokus hatte, ist Rassismus. Der 62-jährige Regisseur gilt als Begründer des engagierten New Black Cinema. 1986 präsentierte er seinen ersten Spielfilm Nola Darling, She's Gotta Have It beim Festival an der Côte d'Azur. Insgesamt 7 seiner Filme hatten dort Premiere. Cannes habe seine Laufbahn im Weltkino geformt, sagte Spike Lee jetzt zu seiner Ernennung als Jurypräsident.
Er fühle sich geehrt, als erster Vertreter der afrikanischen Diaspora in den USA die Jury in Cannes zu leiten, sagte Spike Lee, dem im Mai dort selbst auch die Goldene Palme für sein Lebenswerk überreicht wird.
Gabi Wuttke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Ab Donnerstag wird in den Münchner Kammerspielen, also der Bühne der Stadt, geboxt und Radio gehört und diskutiert und noch vieles mehr, alles unter dem Motto »Freundliche Konfrontation«. Es geht darum, die Vielfalt dieser Stadt zu zeigen und den bürgerlichen Theaterbetrieb zu hinterfragen. Letzteres wurde ja schon mit dem scheidenden Intendanten Matthias Lilienthal konsequent getan in den letzten Jahren. Jetzt aber die beiden Kuratoren dieses Festivals, Friendly Confrontation, Julian Warner und Julia Grosse, guten Abend.
Hallo.
Hallo. Abend.
Was ist denn das Freundliche an diesen Konfrontationen?
Naja, das Freundliche ist daran, dass wir natürlich am Ende des Tages auch ein Festival realisieren wollen, was Spaß macht, ja, was natürlich schon Leute in Dialoge bringen soll. Man kann sich auch streiten, aber es muss natürlich schon noch das Obergefühl von Respekt da sein. Und es muss halt auch, wie gesagt, Spaß machen. Von daher geht es jetzt nicht um das Ausfechten oder das brutale Verhandeln von Themen und so weiter, sondern eher, wie können wir zusammen an wichtigen Themen, die gerade lokal, aber auch global für uns alle eine Rolle spielen, zusammenarbeiten.
Und da ist auch ein Boxkampf dabei, ne? Das ist ja vielleicht nicht so freundlich, oder?
Naja, eigentlich kommt der Titel direkt aus dem Boxen. Also wir haben einen Boxkampf hier organisiert zwischen 1860 München und zwei Boxvereinen aus Accra, die in einer Sportfreundschaft sozusagen miteinander verbunden sind und aus eigener Kraft eigentlich sozusagen so einen Austausch nicht hätten stemmen können. Und da sind wir mit dem Goethe-Institut sozusagen gemeinsam dabei, das also möglich zu machen, diese BoxerInnen aus Accra nach München zu holen, um dann in München zu kämpfen im Theater. Und sozusagen Friendly Confrontations deswegen, weil Ali Çukur, der Trainer der 1860-Mannschaft, der sagt immer, naja, im Boxen lernt man sich halt im Sparring, im Kampf erst wirklich kennen und schätzen.
Und wie stark ist das nun in München verankert? Also wir nehmen jetzt mal den Ort, die Münchner Kammerspiele in der Maximilianstraße, die ja seit ein paar Jahren sich verändert haben, die auch durchaus in der Stadtgesellschaft nicht unumstritten gewesen sind. Die Art und Weise der Programmierung dort, dass man eben viele Subkulturen ihnen Platz gegeben hat, dass man Identitätsthemen aufgegriffen hat, vielleicht ein bisschen weiter war als das Abo-Publikum. Wie baut sich das da ein in dieses Programm der Kammerspiele und auch in diese Stadt München?
Ich würde halt sagen, dass unser Festival ein bisschen auch ein Wunsch ist, eine Stadtgesellschaft an eine Stadtverwaltung und auch an die kommende Intendanz der Münchner Kammerspiele, nämlich diese Fragmentierung der Gesellschaft, die Sie jetzt ja sozusagen so beschrieben haben, so naja, da wurden verschiedene Subkulturen eingeladen. Ich würde es andersrum sagen, da wurde zum ersten Mal München als Stadt in seiner Vielheit, in seiner Vielstimmigkeit sozusagen gesehen und versucht zu programmieren. Und da wollen wir nochmal ein Zeichen setzen und sagen, da muss man weitermachen, da sind Fehler gemacht worden, aber das ist eigentlich der Weg, das ist der progressive Weg. Und alles andere, also wieder zurück zu so einer bürgerlichen Schauspielästhetik zurückzukehren, das empfinde ich persönlich als einen Regress.
Julia Grosse, wie sehen Sie es?
So ein bisschen die Aufgabe an die Institutionen ist ja gerade oder lautet ja gerade, ich sag mal, die Wünsche einer diversen Gesellschaft in der Stadt zu reflektieren oder auch aufzunehmen. Und das tut ja auch das Programm, das haben auch die Kammerspiele gemacht, wie gesagt, im Gegensatz zu vielen anderen Theatern. Wie Julian sagt, das sollte jetzt nicht so ein One-Off sein, also so eine einmalige Geschichte. Wir haben jetzt mal einen Fokus auf das Globale und dann die anderen 10 Monate im Jahr ist das Programm dann wieder mal recht klassisch, sondern das sollte halt einfach die Normalität sein, dass man diese Diversität und die vielen Stimmen sozusagen innerhalb eines Programmes eigentlich dauerhaft installiert.
Aber ich frage das deswegen auch, weil es ist doch eigentlich keine Neuigkeit, dass man die Vielfalt der Gesellschaft mit ihrer multiethnischen Hintergrund, mit den verschiedenen Biografien, Identitäten, ein deutlich vielfältiger gewordenes Deutschland, dass das eigentlich künstlerisch, auch theatralisch ja in den letzten Jahren immer wieder auch bearbeitet worden ist. Es ist doch jetzt nichts Neues, oder?
Nee, es ist natürlich nichts Neues, aber natürlich kann es noch mehr werden. Wir gehen ja auch noch mal einen Schritt weiter. Was vielleicht noch zum Festival gesagt werden muss, eine der Grundideen waren ja, sagen wir, das kuratorische Erbe von Okoye Inwezor, dem ehemaligen Direktor des Hauses der Kunst in München, der im vergangenen Jahr ja gestorben ist.
Dem legendären und, Kurator, ja.
Der, genau. Und das,
auch die Documenta schon kuratiert
genau,
hat.
Genau, genau. Und dessen Ideen und Zugänge, die ja, wie gesagt, Documenta 11 war 2002, schon vor fast 2 Jahrzehnten.
Damals war es neu.
Damals war es radikal. Alle haben gesagt, er wird scheitern mit seinem Zugang, seinem Wunsch, das Globale wirklich auch in den Ausstellungsraum zu bringen. Ne? Und ausgehend von seinen Zugängen oder seiner Art des Ausstellungsmachens zu gucken, okay, wie können wir lernen, mit seinen Zugängen in der Zukunft weiter umzugehen, als Besucherin, als Institution, als Kuratorin. Und man ist natürlich schon weit, wenn man sagt, man hat das Globale als Thema auch immer wieder im Programm eines Theaters oder eines Museums. Aber ich sage mal, in aller Konsequenz geht es ja darum, dass auch die Struktur eines Theaters zum Beispiel jetzt nicht wie an ganz vielen Häusern einfach noch 90%ig oder 95%ig weiß ist, ne? ich sag mal, der Rundumschlag muss schon noch so ein bisschen einen Schritt weiter gehen, dass man sagt, okay, wie weiß ist denn wirklich ein Theater oder wie global ist es, ist ein Theater, nur wenn es sich irgendwie viermal im Jahr internationale Programme einlädt oder.
Und ich würde auch nochmal ergänzen, sozusagen, also zur Frage der Urgency, warum jetzt an den Kammerspielen? Zum einen, ne, hier ist gerade Wahlkampf und wir haben eine konservative Partei, die plakatiert die Stadt zu mit
Kommunalwahlkampf.
Kommunalwahlkampf mit dem Slogan Wieder München werden, ja, in so einem 50er-Jahre-Style.
Sie meinen CSU.
Um es mal klar zu sagen. Das können Sie so sagen, ja.
Die Plakate kann man ja im Netz sehen. Das ist ja nicht nur auf München beschränkt.
Genau. Und ich würde halt sagen, ne, da ist ja ein Ausdruck, also das ist natürlich nicht Make America Great Again, ja, so, aber es ist sozusagen dieselbe Richtung. Da möchte ich auch als Münchner dann auch sagen, naja, wir können nicht zurückgehen zu der Leugnung. Und es geht auch nicht darum, das bürgerliche Theater immer wieder neu zu legitimieren, sondern wir müssen schauen, was für Communities haben wir in der Stadt und was für verschiedene Theatertraditionen bringen die mit. Und deswegen haben wir das Boxen drin, deswegen haben wir Walks drin, deswegen haben wir Lecture-Performances drin. Ja? Also diese Vielheit der, Sie haben gesagt, ethnischen Hintergründe der Menschen, aber auch der sozialen Hintergründe, bringt halt auch eine Vielheit der Formate mit sich.
Wie ist denn die Bandbreite? Versuchen wir das doch mal ein bisschen aufzufächern. Also ich freue mich ja persönlich als Radiomacher, dass also erstens Musik offenbar eine große Rolle spielt und dass auch eine Radioplattform eine große Rolle spielt, nämlich ein Online-Radio, Radio 80.000. Die gibt es, glaube ich, schon seit über 5 Jahren, werden gestreamt im Netz und die spielen da eine große Rolle. Und dann gibt es aber auch Performances, Debatten sehe ich hier, ein Virtual Reality-Film, Performances, habe ich schon gesagt.
Es gibt Panels.
Greifen wir doch mal vielleicht 2, 3 Sachen raus.
Genau. Also wie gesagt, Julien hat ja schon diese Walks zum Beispiel erwähnt.
Also Gänge?
Gänge durch die Stadt.
Entschuldigung, wenn ich das jetzt einfach ins klassische Deutsch
übersetze. Nein, das stimmt, man verfällt dann schnell in diese ganze...
Ja, oder von Urgency war vorhin auch die Rede. Ja, also die Dringlichkeit, darf ich das so sagen?
Oh, machen Sie ruhig hier. Jedenfalls haben wir einen ziemlich tollen Künstler und Pädagogen aus New York eingeladen, einen afroamerikanischen Künstler und Pädagogen, der...
Aber ist es nicht interessant, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist es nicht interessant, dass wir tatsächlich offenbar im Deutschen nicht die richtigen Begriffe bisher haben und sie nicht nutzen wollen, das Internationale nutzen? Fiel mir da gerade so auf.
Ja, geht nicht immer, glaube ich, nur ums Nutzen wollen, sondern oft gibt es ja diese Begriffe, die wirklich das ausdrücken, was wir im Englischen ausdrücken, nicht. Oder oft bezeichnet dann einfach die bloße Übersetzung ins Deutsche nicht das, was man eigentlich sagen will. Das ist dann immer...
Ich möchte auch nochmal betonen, ich habe keinen deutschen Pass. Also von daher darf ich auch Urgency sagen.
Okay, dann ist legitim. Das ist okay. Das geht durch. Okay.
Danke.
Aber wir wollten eigentlich über das reden. Über das Programm wollten wir unbedingt noch reden.
Genau. Also es kommt ein afroamerikanischer Pädagoge und Vogelbeobachter und Künstler nach München und überträgt quasi seine Spaziergänge, die er in New York macht, vor allen Dingen mit jungen Schülerinnen und Schülern, schwarze Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien. Mit denen macht er sonst eigentlich immer diese Spaziergänge, um die quasi in dieses Genre der Vogelbeobachtung einzuführen und sagt selber, er fällt da völlig auf als Exot, als schwarzer Mann innerhalb dieses extrem weißen Genres der Vogelkunde, Vogelbeobachtung und so weiter. Und er bringt dieses Wissen und diese Erfahrung jetzt mit nach München und erarbeitet hier für unser Publikum einen eigenen Walk durch die Stadt, durch die Innenstadt und verbindet das aber auch mit Fragen, die er sich halt auch ständig stellt, inwiefern jetzt zum Beispiel dieses ganze Genre der Vogelkunde, aber auch der Naturkunde natürlich auch bis rein in die Sklaverei und in den Kolonialismus greift und so weiter. Und das führt er dann wieder zurück nach München und fragt sich, was hat Globalisierung zum Beispiel mit dem Fakt zu tun, dass in München der Vogelreichtum immer mehr abnimmt und so weiter. Also da sind wir sehr gespannt, was er sich da zusammen spaziert und zusammendenkt. Ja. Und diese interessanterweise sind auch diese Walks alle schon ausverkauft.
Julia Warner, haben Sie noch ein Lieblingsprojekt?
Ja, also
etliche.
Vielleicht ganz kurz nur, ne, wir haben eine komplette Konzertnacht hier. Also Tony Allen wird spielen, Zebra Cats wird spielen, DJ Stingray, More Mother. Und Sie haben es ja auch vorhin auch angesprochen, wir haben ja ein komplettes Radioprogramm. Ja? Mhm. Und zwar mit Radio 80.000 zusammen. Da ist es auf Deutsch ausgesprochen übrigens.
Okay. Ich dachte, ich sage gleich Radio 80.000, um sicher zu gehen.
Sehr zuvorkommend.
Ja. Gibt es das Projekt, also in Kooperation mit dem Goethe-Institut und den Münchner Kammerspielen, Kammer 80.000 heißt das. Und da übernimmt sozusagen das Goethe-Institut für 3 Tage, also die Airwaves darf man bei Internetradio ja nicht sagen, aber die Megabits. Und da zeigt auch nochmal das Goethe-Institut, also wirklich so, wo sie überall aktiv sind, im Bereich in Fragen der Dekolonisierung, aber auch der globalen Kunst, ja, und wird live aus den Kammerspielen senden. Also, ne, also wenn ihr sozusagen nicht in München seid und trotzdem beim Panel Are We Enemies, Are We Friends dabei sein wollt oder den Boxkampf live hören wollt, ja, oder die Keynote von Peggy Piesche am Freitagabend hören wollt.
Also, Soziologin.
Genau.
Mhm. Ja. Dann einfach auf Radio 80.000 reinklicken und ihr könnt dabei sein. Sonisch.
Genau.
Das ist ein Angebot.
Wenn ihr keine Münchner seid.
Julia Grosse, Julian Warner, ich wünsche viel Erfolg mit diesem Projekt, was am Donnerstag startet und bis zum Sonntag geht und wie gesagt auch im Netz nachvollziehbar ist.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Friendly Super. Confrontations an den Kammerspielen in München. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke.
Malen vor der Kamera. Das heißt ja für die meisten Künstler Stress pur, offenbar nicht so für den Schweizer Maler Albrecht Schnieder. Er hat die Regisseurin Rita Ziegler in sein Atelier gelassen. Zum Glück für uns, Kinozuschauer, und zum Glück für Kunstkritiker Roder Schmitz.
Dieses Geräusch werden wir noch oft hören. Es ist das akustische Leitmotiv dieses sehr ruhigen, meditativen Films über das Handwerk des Malens. Immer wieder taucht Albrecht Schnieder den Pinsel in die schwarze Tusche und beginnt auf der Mittellinie einer kleinen Leinwand zu malen. Schnell hingezauberte Linien, die einen Zweig, einen kahlen Baum meinen könnten. Knospen, Verschlingungen, Knoten, Verstrebungen. Und dann immer wieder das ungeduldige Auswischen mit dem Tuch.
Es passiert nüt. Und irgendwann langweilt's. Es darf nie langweilen.
Langweilig ist's, meint der Maler, und das verzeiht er sich nicht, also weg damit. Und wieder neu. Sisyphus bei der Arbeit, man fühlt sich an Giacometti erinnert. Wieder nichts, das ist alles viel zu hübsch.
Es geht nur darum, offen zu sein und bereit zu sein, wenn sich eine Form einstellt, ja zu sagen.
Es ist unglaublich. Die erste Viertelstunde dieses Dokumentarfilms zeigt in wenigen ruhigen Standbildern immer dasselbe Ringen ums gültige Bild. Wie langweilig, könnte man meinen. Aber seltsamerweise ist das hochspannend. Man spürt die absolute Konzentration bei diesen 15-Sekunden-Bildern, die unbestechliche Selbstkritik, das Glück, wenn schließlich ein einziges Bild stehen bleiben darf. Der Maler kehrt sich mit einem erlösenden, befreiten Grinsen zur Kamera um. Für einen kleinen Moment ist er mit der Welt versöhnt und wir mit ihm.
Es ist wie eine Versöhnung mit der ganzen Welt. Zumindest für heute. Weil morgen habe ich ein neues Problem.
Albrecht Schnieder ist 1958 in ländlicher Umgebung in der Nähe von Luzern in einer Bauernfamilie mit vielen Geschwistern aufgewachsen. Ein Hütebub, der schließlich auf ein katholisches Internat kommt, in Bern an der Schule für Gestaltung studiert. Auf der väterlichen Alb in Sörenberg entstehen seine geometrisch stilisierten Landschaftsgemälde. Mit seiner Familie zieht er 1998 nach Berlin. Heute lebt er am Thuner See in der Schweiz. Dies alles erzählt der Film ganz beiläufig und dezent. Keine Home-Story, nur die Konzentration auf den Künstler mit den melancholisch braunen Augen und dem immer etwas besorgten Gesicht. Für eine Ausstellung in New York beginnt Albrecht Schnieder mit einer neuen Serie gestisch beschwingter Bilder. Dinner in der Galerie, ein paar kluge Sätze von Besuchern, übrig bleibt der Eindruck äußerster Akkuratesse beim Hängen der Bilder. Und selbst wenn man gewisse Skrupel des Künstlers nicht nachvollziehen kann, selbst wenn man diese Art von Malerei nicht für das letzte Wort der Kunstgeschichte hält, So ist doch eins klar, dieser Künstler ist absolut ernst zu nehmen. Seine tiefe Nachdenklichkeit ist äußerst beeindruckend. Die erlösenden Momente seiner Ateliertage sind anrührend.
Ich schaue ständig auf das Bild. Ich suche den Moment, wo das Bild mich anschaut.
In seiner meditativen Machart, 3 Jahre hat Albrecht Schnieder vor der Kamera gemalt, das alles in Standbildern mit wenig Schwenks und fast keinem Trick komponiert, ist dieser Dokumentarfilm der Künstlerin und Drehbuchautorin Rita Ziegler eine einzige große Erholung. Denn man spürt das Vergehen der Zeit. Das macht einen zum Zeugen eines wertvollen Augenblicks. 3-mal in diesem Film zeigt Albrecht Schnieder sein umwerfendes, erlösendes Grinsen. Das bleibt hängen wie ein komplizenhaftes Glück. Das Bild muss ein Rätsel sein, sagt Albrecht Schnieder dann noch. Eins, das man lösen möchte.
Rudolf Schmitz über diesen Film, über den Schweizer Maler Albrecht Schnieder. Ab Donnerstag ist er in den Kinos zu sehen. Was bleibt, so ist der Titel. Und Klaus Bukatzky schaut in die gedruckten Feuilletons vom Mittwoch.
Das Unwort des Jahres 2019 ist Klimahysterie, teilt uns die Süddeutsche Zeitung nüchtern mit zu der Kulturmeldung des vergangenen Tages. Die Geschäfte zählen, die Zukunft muss warten. Business as usual. So beschreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung ebenfalls ohne jede Hysterie das, was unsere Wirtschaft so mit unserem Planeten treibt. Manager wie Politiker geben vor, die existenziellen Fragen, die sich mit der ökologischen Krise des Planeten verbinden, im Kern zu verstehen. Ja, sie äußern angesichts der australischen Brandkatastrophe öffentlich Mitgefühl, wie Siemens-Chef Joe Kaeser, schreibt Joachim Müller-Jung. Nach außen wird grün geheuchelt und drinnen bleibt man stramm auf Linie. Und dazu passt dann das Geschäft, das die Firma Siemens mit der australischen Kohlemine macht. Business as usual eben. Heute konsumiert die Welt 65% mehr Kohle als im Jahr 2000, erinnert uns die Frankfurter Allgemeine. Und die zum Jahreswechsel veröffentlichte Prognose der Internationalen Energieagentur sagt eine stabile Nachfrage mindestens in den nächsten 5 Jahren voraus. Das nächste Unwort oder Wort des Jahres zum Klima kommt bestimmt. Warum jetzt nur noch die Unfehlbarkeit hilft, ruft uns da die Süddeutsche zu. Ihr Thema ist allerdings das Klima hinter den Mauern des Vatikans. Da denkt ja Papst Franziskus an eine Lockerung des Zölibats, zumindest in bestimmten Weltregionen, und da hat sich sein Vorgänger Benedikt XVI. Stramm zum Eheverbot für die Priester bekannt. Zwar hat Benedikt die Co-Autorschaft bei einem Vorwort zu dem am Mittwoch erscheinenden Buch des afrikanischen Kurienkardinals Sarah zu dieser Frage geleugnet, schreibt Gustav Seibt. Doch dass der in das Buch aufgenommene Text von ihm selbst stammt, bleibt unbestritten. Außerdem hat Kardinal Sarah dem Dementi Benedikts oder seiner Entourage auf dem schnellsten möglichen Weg widersprochen, nämlich auf Twitter. Das alles klingt ganz wunderbar nach Weißem Haus und einem dortigen Präsidenten, der ja seine engsten Mitarbeiter fast öfter zu wechseln pflegt als ein Priester seine Soutane. Aber Gustav Seibt empfiehlt dem derzeitigen Papst ein Mittel, das noch nicht einmal einem Donald Trump zur Verfügung steht, nämlich das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit in Fragen des Glaubens. Es wird in diesem Jahr 150 Jahre alt und ausgerechnet jetzt könnte es gute Dienste leisten. Aber erst einmal sollte Ex-Papst Benedikt vielleicht zu einer intensiven Beichte gehen. Das hätte durchaus Vorbildcharakter. Diejenigen Iraner, die nicht nur schimpfen, sondern sich wirklich für eine Öffnung ihrer Gesellschaft einsetzen, sehen den Westen keineswegs als plakatives Vorbild, heißt es in einem Interview der Süddeutschen zu den heftigen Demonstrationen, die es derzeit in dem anderen Staat gibt, der von Geistlichen beherrscht wird. Sie sind das gut-böse Schema leid. Der Westen ist gut, viele Staaten des Nahen Ostens sind böse und sollten dazulernen, sagt Aria Adli, der Romanistik an der Universität zu Köln lehrt und regelmäßig im Iran forscht. Meine Kollegen und Freunde wünschen sich selbstverständlich eine kritische Presse und eine Gesellschaft, in der unterschiedliche Positionen zu Wort kommen, fasst er seine Teheraner Erfahrungen zusammen. Sie sehnen sich nach einer freien Kulturszene, aber sie wollen nicht dem Westen nacheifern.
Klaus Bukatzki aus den Feuilletons vom Mittwoch, dem 15. Januar. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.